Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Herzlich willkommen, eine neue Folge, und ich begrüße die wunderbare Helene heute Morgen in unserem Podcast. Helene, du hast dich gemeldet. Ich habe eine kleine Umfrage, einen Aufruf gemacht auf Instagram, wer Lust hat, seine Geschichte zu erzählen. Du hast geschrieben, wir haben kurz uns ausgetauscht und hier bist du. Helene, stell dich kurz selber vor. Wer bist du? Wie viele Kinder hast du? Woher kommst du?
Ja, hallo alle miteinander. Mein Name ist Helene. Ich bin Mama von einer wundervollen kleinen Tochter, die jetzt 7 Monate alt ist. Es ist meine zweite Tochter in dem Sinne, da ich meine erste Tochter, vermutlich war es eine Tochter, so vom Gefühl her in der 5. Woche bei meiner ersten Schwangerschaft gehen habe lassen. Und ja, bin jetzt absolut glücklich und auch sehr, sehr stolz und zufrieden und vor allem dankbar für die Art und Weise, wie ich diese Schwangerschaft und vor allem auch Geburt erleben durfte.
Und solche Geschichten brauchen wir in diesem Podcast und in dieser Welt. Helene, du hast mir eingangs erzählt, als du dein erstes Baby hast gehen lassen, warst du beim Frauenarzt. Wie war das? Weil als du mir das erzählt hast, ich hatte sofort ein Flashback. Ich selbst hatte ja auch 2 Fehlgeburten. Und gerade bei meiner ersten Fehlgeburt kann ich mich erinnern, ja, wie schlimm das für mich war grundsätzlich, aber auch wie schlimm ich da behandelt wurde von meiner Frauenärztin. Das hat das alles nochmal, also die war sowas von unempathisch, ja, es war einfach ganz schrecklich. Und jetzt teile aber mal deine Geschichte. Was hast du erlebt?
Ja, also der Frauenarzt hat mir da diesen Stab oder was auch immer halt einmal kurzerhand reingeschoben, hat reingeguckt und hat gesagt, ja, nee, haben Sie recht, da ist nichts mehr. Und dann war ich halt plötzlich auch so unsicher, weil ich war ja nur so kurz schwanger, ob ich mich jetzt getäuscht habe, ob ich vielleicht gar nicht erst schwanger war. Dann hat er gesagt, nee, das kann man schon erkennen, da war schon was, aber das ist halt jetzt nicht mehr da. So. Genau. Das war nicht so schön und da habe ich dann auch eigentlich schon innerlich so mit den Ärzten wieder mal abgeschlossen gehabt.
Und dann hattest du ja das große Glück, dass du wieder schwanger wurdest, nach relativ kurzer Zeit, nach 3 Monaten. Und dann bist du zu dem gleichen Arzt wieder gegangen?
Ja, das war aber dann die Kollegin von diesem Arzt, aber das war Zufall, das hatte ich nicht in der Hand. Aber auch die war sehr, ja, was dies, das und jenes wollen sie nicht sofort testen lassen. Und das war mir alles zu viel. Und wenn ich gesagt habe, nein, ich möchte jetzt keinen Abstrich zum Beispiel machen, dann hat sie mir halt gleich den Teufel an die Wand gemalt, was jetzt alles passieren kann, wenn ich das nicht mache.
Und du hast dann über eine Freundin erfahren, dass du die Vorsorge bei deinen Hebammen machen lassen kannst?
Genau.
Dass man das über eine Freundin erfährt, dass es nichts ist, was man einfach irgendwo nachlesen kann oder was einem als Schwangere sofort zur Verfügung gestellt wird.
Die wenigsten in meinem Bekanntenkreis wussten das, weil alle so, was, du machst das nur bei den Hebammen? Also es war wirklich das erste und letzte Mal in diesen 9 Monaten Schwangerschaft, dass ich beim Frauenarzt war.
Und dann hast du eine wunderschöne Schwangerschaft erlebt, gemeinsam mit deinen Hebammen?
Ja, total. Und die haben halt so eine richtige Connection mit mir und ich mit ihnen aufbauen können. Sie haben auch gesagt, dass sie keine Schwangere so gut kennen wie mich, weil ich tatsächlich die Einzige bin, die das nur bei ihnen gemacht hat. Und das hat mir halt wirklich ein richtig gutes Gefühl auch bei der Geburt gegeben, weil das waren eigentlich fast Freundinnen dann inzwischen.
Weil, das haben wir ja noch gar nicht verraten, du hast, so wie es auch schon, wie man es schon fast vermuten könnte bei dem, was du erzählst, hast du dich bei deiner ersten ausgetragenen Schwangerschaft für eine Hausgeburt entschieden.
Ja, das war mir ganz, ganz wichtig, weil ich mir einfach so gut vorstellen konnte, dass ich da mich wirklich öffnen kann und mich wohlfühlen werde. Und genau das Gegenteil ist für mich persönlich einfach in einem Krankenhaus der Fall.
Das darf ja jeder für sich persönlich entscheiden. Das ist mir immer so wichtig. Klar, von dem, was ich inzwischen weiß oder was wir inzwischen wissen, auch über die mentale Komponente von Geburten und wie wichtig es ist, sich wohlzufühlen und welchen großen Einfluss das auf die Geburt hat. Aber natürlich sind halt so viele Menschen geprägt von den Horrorgeschichten von Geburt und von den ganzen Ängsten darum und fühlen sich einfach erstmal, obwohl sie sich eigentlich nicht wohlfühlen im Krankenhaus, grundsätzlich fühlen sie sich doch da irgendwie sicherer und wollen dahin gehen. Und was du mir eben noch erzählt hast, das war sehr interessant. Du hast dich nicht nur von deinen Hebammen begleiten lassen durch die Schwangerschaft, sondern auch von einem ausgebildeten Osteopathen. Wie oft bist du da hingegangen?
Ich glaube, 4-mal oder so. Also immer in regelmäßigen Abständen wollte ich einfach wissen, abgesehen davon, dass mir alles wehgetan hat von dem riesengroßen Bauch, wo er mich natürlich auch ein bisschen begleitet hat. Aber vor allem wollte ich eben immer wissen, wie liegt das Kind? Und da der spezialisiert auf schwangere Frauen war, hat der auch wirklich sehr selbstsicher gesagt, er kann mir das mit absoluter Sicherheit sagen, dass es so, so und so liegt. Und sie lag immer richtig von Anfang an. Und der letzte Termin war 3 Wochen vor Entbindungstermin, den ich beim Osteopathen hatte. Und auch da hat er mir wieder gesagt, dass sie perfekt drin liegt. Und innerhalb dieser letzten 3 Wochen hat plötzlich dann angefangen, mein Bauch optisch anders auszusehen, was ich aber nicht wirklich hinterfragt habe, weil ich einfach schon so voller Vorfreude war. Und in der Zeit muss sie sich dann wohl nochmal gedreht haben. Und die Hebammen, die waren so schwierig jetzt irgendwie, sie waren sich so unsicher. Aber dadurch, dass ich gesagt habe, mein Osteopath ist sich so sicher, dass sie richtig liegt, haben die da tatsächlich dann auch einfach mir vertraut. Und
das heißt, du hast, also für all diejenigen, die zuhören, du hast keinerlei Ultraschall gehabt in dieser gesamten Schwangerschaft?
Nein. Das war mir auch wichtig, weil man ja immer wieder hört, dass das gar nicht so gut erforscht ist, was das eigentlich für Auswirkungen hat. Und ich dachte mir immer, ich spüre ja mein Baby und ich weiß, dass es ihm gut geht. Und sobald irgendwas irgendwie mir komisch vorkommt, wäre ich natürlich so verantwortungsbewusst gewesen und hätte nachgeguckt oder nachschauen lassen. Aber mir ging es super und es war einfach gut für mich.
Ja. Und dann ist der Tag der Geburt rangerückt und dann hast du die Hebammen informiert und das musst du jetzt nochmal kurz sagen, weil das passt natürlich so unfassbar gut zu unseren Themen Intuition, Bauchgefühl. Erzähl mal, was hast du da erlebt, dass die Hebammen kamen und die Geburt losgegangen war?
Also ich kann es gar nicht glauben, wie krass ich anscheinend echt mit mir angebunden bin. Das hätte ich mir nie gedacht. Eine Woche vorher habe ich noch eine Bekannte beim Spazierengehen getroffen, die mir erklärt hat, mit ihrem Kinderwagen, hat sie gesagt, ja, bei mir war leider Gottes Kaiserschnitt, Weilbeckenendlage. Und dann habe ich mich noch bei meiner Mama voll künstlich aufgeregt, so, wie kann man denn das eine immer sofort mit dem anderen in Verbindung bringen, als gäbe es überhaupt keine andere Möglichkeit. Und dann hat meine Mama gesagt, jetzt reg dich doch nicht so auf, ist doch egal. Und anscheinend hat da in mir schon sowas gesagt, nein, bei mir ist es der Fall, aber ich will es anders probieren. Und dieses Unterbewusstsein war dann eigentlich auch so in dem Prozess meiner Eröffnungsphase, weil ich da sehr, sehr spät die Hebammen erst angerufen habe. Tatsächlich erst 12 Stunden nach meiner allerersten Wehe. Und mein Mann hat immer gesagt, jetzt lass uns halt anrufen. Und ich so, nein, ich will noch nicht. Ich kann ja noch reden, mir geht's ja noch gut. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, hätte ich früher angerufen, wäre es den Hebammen früher aufgefallen und dann hätten die mich ziemlich sicher ins Krankenhaus geschickt, weil Hebammen eine Hausgeburt nicht wirklich, glaube ich, in Beckenendlage durchführen dürfen. Aber da ich dann schon so weit war, haben sie sich kurz besprochen, als sich herausgestellt hat, da kommt bei mir bei den ersten Presswehen schon sehr viel Stuhl vom Kind raus, war klar, okay, da kann nicht der Kopf sein, da muss der Po des Kindes sein. Und dann haben sie sich kurz angeguckt, sind kurz weg, haben sich zu zweit besprochen und es waren die zwei Jüngsten aus dem Team. Also die Chefhebamme war nicht dabei. Die hat auch gesagt, wäre sie dabei gewesen, hätte sie es mir auch nicht erlaubt und hätte mich sofort verlegt. Und die zwei Mädels kannten mich ja aber durch die Vorsorge so gut, dass sie gesagt haben, Helene, wir trauen es dir mental total zu und wir wissen, wie wichtig es dir ist, zu Hause zu gebären. Wenn du im Boot bist, sind wir auch.
Wow, oh Gott, ich habe eine Gänsehaut.
Ja. Und das Krasse war ja in dem Moment, als die Hebamme festgestellt hat, dass es andersrum drin liegt, waren bei mir die Wehen ja sofort weg, weil ich sofort im Kopf war. Und als sie gesagt haben, ich darf es weiter probieren, schwupps, waren die Wehen sofort wieder hier. Und was ich dir vorhin auch noch gesagt habe, was ja so krass war, als die Hebamme gekommen ist und zuerst mal die Herztöne gemessen hat, die von Anfang bis zum Schluss immer perfekt waren, war meine erste Frage an die Hebamme: Wo hörst du die Herztöne am besten? Und oben oder unten? Und dann hat sie mich so angeschaut und gesagt: Hä, keine Ahnung, das kann ich dir jetzt nicht so genau sagen, ist aber egal, Helene, was passt. Und rückblickend weiß ich, warum ich das gefragt habe, weil ich nämlich schon gewusst habe, dass die Herztöne weiter oben sein müssen, weil sie zuerst mit dem Po kommen wird. Also das war aber reines Unterbewusstsein. Hätte mich jemand gefragt, also ich war ja völlig überrascht, als sie gesagt hat, es liegt andersrum drin. So mit meiner bewussten Ebene war ich überrascht. Unterbewusst war es scheinbar völlig klar für mich. Krass.
Wie alt sind diese jungen Hebammen, von denen du sprichst?
Also ich bin 31 und die eine ist genauso alt wie ich und die andere war, glaube ich, 28 oder so. Und okay. Die waren wirklich, die 28-Jährige war gerade ein Jahr lang Team von dieser Hebammentruppe und frisch ausgelernt. Und das heißt aber gar nichts, weil die hat einen Satz gesagt, der mir unglaublich viel gebracht hat. Und zwar, ich habe halt als Anfängerin noch nie eine Geburt gemacht und immer bei den Presswehen gepresst, was ging. Und sie hat irgendwann gesagt, Helene, versuch über den Punkt hinaus zu drücken. Und das war für mich so ein totaler Schlüssel, über den Punkt hinaus, also immer noch ein bisschen länger zu drücken, als ich es gemacht hätte. Das hat bei mir sehr viel gebracht.
Okay. Und wie war dein Mann in diesem ganzen System? Hat er Ruhe bewahrt oder hast du das Gefühl gehabt, okay, der dreht hier gleich durch? Oder hat er voll hinter dir gestanden bei dieser ganzen Entscheidung? Wie war das?
Die Hebammen haben ihn einmal ganz klar gefragt, möchtest du das auch, ist es in Ordnung oder willst du, dass sie ins Krankenhaus geht? Und wir sind da schon eine Einheit und er hatte sehr viel Angst, hat er in dem Moment aber auch irgendwie zurückgestellt und hat gesagt, nein, wenn es geht, dann bleiben wir hier.
Okay, aber ich muss einmal zurück. Aber er hätte doch nicht über deinen Kopf entscheiden können, oder? Selbst wenn er gesagt hätte, ich möchte, dass sie ins Krankenhaus geht. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich habe heute ja einen Tag, wo ich ein Podcast-Interview nach dem anderen hatte und ich hatte vorhin ein ganz, ganz großartiges mit Lisa, Cyclebreakerin. Und da ging es halt darum, die neue Generation von Männern und neue Generation von Frauen und dass es halt so wichtig ist, dass wir uns klar machen, dass Männer nicht über Frauen stehen und dass sozusagen jeder seine eigenen Grenzen wahrt. Und da hatten wir das nämlich auch, ne? So dieses Jahr, sind Sie sicher oder wollen Sie nicht nochmal Ihren Mann fragen? So, hallo, warum soll ich meinen Mann fragen? Ich bin ja vollständig erwachsener, mächtiger Mensch hier, ja? Das ist mir jetzt nochmal wichtig.
Sie wollten ihn, glaube ich, fürs Gefühl einfach auch mit im Boot wissen.
Okay, okay. Aber du für dich hast gewusst, was du willst. Du hättest dich nicht davon abbringen
lassen. Aber sowas von, aber sowas von.
Okay, das war mir jetzt wichtig, weil weißt du, Helene, es gibt so viele Frauen da draußen, die sich eine Hausgeburt wünschen, die das intuitiv spüren, die wissen, oh mein Gott, nein, ich will auf gar keinen Fall ins Krankenhaus, ich würde mich da unwohl fühlen, die es dann aber trotzdem machen, weil der Mann es so will. Ja, und das ist mir halt so wichtig, da auch wirklich zu empowern, wenn du es nicht willst, dann musst du es auch nicht tun, weil das am Ende ist, das ist ja das Verrückte, dieses sich unwohl fühlen im Krankenhaus, das hat ja einen Einfluss auf die Geburt. Ja, also ich meine, am Ende hat ja keiner was davon. Der Mann kann sich zwar sagen, ja, okay, wir sind jetzt im Krankenhaus und die Komplikationen, die da entstanden sind, durch das sich unwohl fühlen, alles, was da hinterherkommt. Ne, guck mal, du hast ja auch gesagt, deine Wehen sind weggegangen kurzzeitig. Sowas ist ja im Krankenhaus nochmal 100, ja, solche Dinge, die da passieren. Dann wird er sich zwar immer wieder sagen, naja, Gott sei Dank waren wir im Krankenhaus, stell dir mal vor, wenn wir zu Hause gewesen wären. Aber das ist ja das Verrückte, das ist ja ein Teufelskreis. Ja, und deswegen ist mir es ganz, ganz wichtig, liebe Frauen da draußen, wenn ihr euch so fühlt, wie Helene sich gefühlt hat und ich auch beim dritten Kind, ich hatte ja auch eine Hausgeburt dann, weil es ist ja dein Körper. Es ist dein Körper und du entscheidest. Klar, das Baby habt ihr gemeinsam gemacht, aber Frauen treffen ja auch nicht eine Entscheidung einfach nur aus, ich habe das mal im Fernsehen gesehen und ich habe da heute mal Bock, genauso wie ich mir meine Haare färben möchte, sondern das ist ja ein ganz tiefes, inneres Gefühl, was man da hat und dann bereitet man sich, na, du hast dich ja auch vorbereitet, Helene. Ja, ja. Du bist ja nicht aufgestanden und hast gesagt, so, heute, jetzt kriege ich mein Kind zu Hause, sondern du hast eine Vorbereitung getroffen, gemeinsam mit den Hebammen. Hast du dich auch mental vorbereitet? Also hast du mentale Geburtsvorbereitung gemacht, Hypnobirthing, irgendwas dergleichen?
Ja, weil alle meine Freundinnen diesen Kurs gekauft haben, dann habe ich das auch gemacht und habe festgestellt, ich brauche das gar nicht.
Okay, also das war wirklich weit. Was.
Ich war da wirklich sehr, sehr angstbefreit von vorne bis hinten. Und die älteste Hebamme von meinem Dreierteam, die da nicht dabei war, die hat am Ende aber auch gesagt, ihre Erfahrung ist gar nicht böse gemeint, Geburt ist keine Männersache. Und ich habe meinen Mann sehr gern bei dieser Geburt dabei gehabt und habe mich auch voll an ihn geklammert und in ihn hineingepresst und so weiter. Aber letztlich hat er das Ganze am meisten danach zu verarbeiten gehabt. Obwohl er ja überhaupt nicht betroffen war in diesem Sinne. Aber für ihn war das alles am meisten zu verarbeiten, weil das kein Männerding ist. Alle anwesenden Frauen haben das alles viel besser weggesteckt. Und meine älteste Hebamme hat auch gesagt, sie hat drei Kinder. Und beim dritten Kind war kein Mann mehr dabei, sondern eine gute Freundin. Und das war tatsächlich die Geburt, wo sie einfach am meisten loslassen und genießen konnte. Und ich glaube, das ist wirklich gar nicht den Männern gegenüber böse gemeint, aber es ist ein Frauending.
Es hat die Natur nicht vorgesehen, Helene. Das erzähle ich in unserem Kurs auch, in unserem Geburtsvorbereitungskurs. Die Natur hat es nicht vorgesehen. Also wenn man das wirklich evolutionsbiologisch betrachtet, dann ist es so, dass immer, also auch in Millionen von Jahren, Frauen unter sich waren, wenn sie geboren haben. Der Mann darf ja auch erst in Deutschland seit Anfang der 90er mit in den Kreißsaal. Ich meine, es hatte vorher andere Gründe und es ist absolut richtig und wichtig, dass die Frau Unterstützung hat, dass sie nicht mehr alleine da ist, gerade mit diesem ganzen medizinischen Kram um sich rum, ja. Aber dadurch ist halt so ein Eindruck entstanden, als wenn der Mann da unbedingt mit müsste. Aber es ist gar nicht so. Ich versuche halt auch in unseren Kursen immer klarzumachen, hey, du kannst mitnehmen, wen du möchtest. Ja, das muss jetzt nicht der Partner sein, es kann deine beste Freundin sein, es kann eine Doula sein, es kann deine Mutter sein, ja, eine Schwiegermutter, meine wegen, ja, total egal, aber das ist halt wirklich, Männer sind nicht dafür gemacht. Also sie werden sozusagen dazu gedrängt, auch gesellschaftlich, ne, weil, ne, du musst ja, und als Mann, und es gehört sich so, und guter Vater, und ne, und viele Männer wehren sich innerlich eigentlich dagegen, weil die das nämlich spüren intuitiv, dass das nicht das Richtige für sie ist. Und da sind sie keine Weichlinge, haben nicht Kreislauf, können kein Blut nicht sehen. Darum geht es gar nicht. Die spüren das einfach intuitiv, aber sie trauen sich nicht, dem nachzugehen, ne? Weil die Frau ja auch, also geprägt ist durch Gesellschaft, sagt, na ja, und das gehört sich doch so, und was bist du für ein schlechter Partner, wenn du nicht mitkommst und so. Und das ist aber so schön, Helene, dass du es gerade gesagt hast. Also, auch wenn du dich nicht so getraut hast, das so klar auszusprechen, aber es ist nämlich genau so, ja. Also, wir sollten wieder da hinübergehen, dass Frauen unter Frauen gebären, unter wissenden Frauen, unter weisen Frauen, Hebammen, Doulas, sonst dergleichen. Ich habe das übrigens auch so erlebt. Also meine zweite Geburt war auch ohne meinen Partner, weil er es nicht rechtzeitig geschafft hat. Und bei meiner dritten Geburt habe ich mich ganz bewusst dazu entschieden. Also ich habe den wirklich, habe den ins Bett geschickt. Sag, hier, ne, geh zu den anderen Kindern, leg dich schlafen. Ich guck mal, was das hier wird. Und eine Stunde später war unser Kind geboren. Ich habe es ganz allein geboren, ganz allein im Schlafzimmer, eine Kerze, mein Petsyball und ich. Es war großartig. Ja, die Hebamme hat es auch nicht geschafft. Die kam auch erst 2 Stunden später. Fand ich wundervoll. Aber weil ich denke, das nämlich auch. So, ich denke das auch, dass das genauso ist, so wie du sagst. Ja, genau.
Und es war ja auch ein super Beweis eigentlich ganz am Ende, dass Männer einfach auch nicht die nötige Intuition für solche Situationen haben, weil zum Schluss wurden alle ein bisschen nervös, weil der Kopf steckte dann noch eine Zeit und dann habe ich keine Wehen plötzlich mehr bekommen, weil mein Körper, also mental hatte ich die Kraft. Aber die Wehen haben einfach nachgelassen aufgrund von Kraftmangel nach irgendwie gefühlt 16 Stunden. Und dann haben sie mir Oxytocin in die Hand gespritzt und dann kamen die Wehen sofort wieder. Aber der Kopf ist halt dann eine Zeit lang drin gesteckt und meine Hebamme hat aber was absolut Richtiges gemacht. Sie hat mich angelogen, weil ich nämlich gesagt habe, oh Gott, der Kopf steckt, es eilt es jetzt, drängt es ist schlimm. Und sie hat in voller Ruhe gesagt, nein, Helene, du hast jetzt Zeit, nochmal in aller Ruhe Kraft zu sammeln. Eigentlich hätte sie am liebsten losgebrüllt und wäre auch in Panik verfallen, aber das hat sie nicht getan. Und dann bin ich in der Ruhe geblieben und habe mit den letzten paar Wehen den Kopf noch herausbekommen. Und dann ist aber vermutlich sofort die Plazenta auch mit rausgefallen, wahrscheinlich durchs Oxytocin, ich weiß es nicht genau. Und das bedeutet, dass die Blutversorgung von jetzt auf gleich sehr abrupt weg war für meine Tochter. Und dann hat sie halt erstmal nichts gemacht, nicht geatmet und hat auch eine andere Farbe bekommen. Und ehe ich, also ich habe diesen Moment gerade genossen, dass ich sie in den Händen halte und plötzlich haben die Hebammen angefangen, sie zu berubbeln mit einem Handtuch und eine hat tatsächlich dann auch den Notarzt schon angerufen. Und dann hat die andere Hebamme gesagt, ich soll meiner Tochter Luft in den Mund pusten, weil sie hat das mit ihrem Gerät versucht und hat sich dann dafür entschieden, ich kann das besser machen als das Gerät und habe das dann dreimal gemacht, habe ihr dreimal in den Mund gepustet und dann haben wir gehört, sie kommt, sie röchelt und jetzt wird sie gleich schreien. Und dann hat die andere am Telefon sofort den Notarzt gesagt, Fehlalarm, du brauchst doch nicht kommen. Und es waren vielleicht 3, 4, 5 Minuten, in denen mein Mann nur daneben saß und nichts tun konnte, keine Aufgabe hatte. Und in dieser Zeit ist ganz, ganz viel seelisch und emotional in ihm passiert, das er bis heute noch nicht so ganz aufarbeiten konnte. Ich bin in der Situation voll angebunden gewesen und habe gewusst, alles ist gut. Ich puste ihr jetzt in den Mund. Sie können gern den Notarzt anrufen. Wir werden ihn aber nicht brauchen, weil das passiert uns nicht. Und alles ist gut. Die Hebammen haben auch mir danach gesagt, dass ich die Einzige im Raum war, die gerade solche Ruhe ausgestrahlt hat, dass ihnen das auch wahnsinnig viel gebracht hat. Aber das war nur diese mütterliche Anbindung, die wusste, alles ist gut.
Wie bewegend, wie bewegend. Und ich muss jetzt gucken, wie ich das switche, weil natürlich das, was wir auf gar keinen Fall wollen, ist Angst machen, weil ganz im Gegenteil, eigentlich ist es ja eine Geschichte, Helene, die zeigt, wie kompetent Hebammen sind. Ja, und das ist ein großes Problem, was ich habe, Helene, wenn Leute sich entscheiden, ins Krankenhaus zu gehen, weil Hausgeburt ist ja so gefährlich und dabei immer völlig außer Acht lassen, dass Hebammen ausgebildete medizinische Fachkräfte sind. Ja, die sind ja nie auf der Wurstsuppe dahergeschwommen, ja, sondern die haben also inzwischen eine 4-jährige Ausbildung, die die machen, ja. Und das wird immer so abgewertet, finde ich, neben der Erfahrung, die sie haben. Und das hat sich ja ganz offensichtlich gezeigt in deinem Fall, ja. Die sind nicht ausgeliefert oder hilflos oder ohnmächtig. Es gibt Möglichkeiten, Dinge zu tun. Ja, ich meine, sie haben die Oxytocin gespritzt. Das ist eher selten, dass das passiert. In der Hausgeburt, aber es war notwendig zu dem Zeitpunkt und war sicherlich auch mit dir abgesprochen. Ne? Ich kläre ja immer auf, dass viele darüber nicht Bescheid wissen und es auch einfach gemacht wird, ohne, ne? Aber das war ja mit dir abgesprochen. Und das zeigt ja, sie haben einen Koffer. Sie haben einen Koffer voller Möglichkeiten und es gibt Notfallpläne und es gibt ja auch Statistiken darüber, jedes Jahr übrigens rauskommen, die Quack-Studie, dass Hausgeburt genauso sicher ist wie Klinikgeburt, eben weil die Frauen medizinisch ausgebildet sind und weil die natürlich auch im Notfall verlegen. Ja, und das gibt einfach Pläne dafür. Auch das hat meine Hausgeburtshebamme mit mir alles besprochen. Wenn was sein sollte, wo landet der Helikopter? Das wurde alles vorher genau. Ich habe eine Hausgeburtshebamme gehabt, die ist seit 36 Jahren im Dienst, da ist noch nie der Helikopter gekommen. Und trotzdem werden diese Dinge jedes Mal besprochen. Ja. Und das ist mir nochmal, um sozusagen so eine Lanze zu brechen, auch für Hausgeburten, trotz diesem dramatischen Moment, den es bei euch gegeben hat. Das ist aber eigentlich ein ganz, ganz schönes Learning. Man kann es schön drehen. Hinzu, ja, schau mal, ja, wie kompetent diese Frauen eigentlich sind. Und Helene, ich habe gerade ganz viele Videos vor Augen, weil es gibt so eine amerikanische Doula, ich komme jetzt gerade nicht auf ihren Namen, die auch solche Videos veröffentlicht, wo genau das passiert, was dir und deinem Kind passiert ist. Die wirklich, das geht dann auch so 4, 5 Minuten, wo eigentlich fast einem das Herz stehen bleibt, weil das einfach ja Dinge sind, die man nicht im Alltag sieht, ja, weil ja in einem Klinikkontext würde da ja ganz anders gehandelt werden. Da würde das Kind sofort von der Mutter weggenommen werden, sofort in ein anderes Zimmer, sofort irgendwo beatmet werden, da würde, bum, 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 würde das alles gehen. Und diese Situation, das, was du erlebt hast, das ist ja super selten. Und deswegen ist das natürlich wenn wir das so sehen, so ne, kriegen wir alle gleich Schnappatmung. Aber ich habe sowas schon ziemlich häufig tatsächlich gesehen und genau das, was du beschreibst, ne, also dass die Mütter unglaublich ruhig geblieben sind und dass die Hebammen verstanden haben, dass es eben besser ist, das Kind an der Mutter und durch die Mutter zu versorgen, am Körper der Mutter, weil das die Kinder einfach viel eher holt.
Total. Also sie hat das ja zuerst mit ihrem Gerät probiert und hat dann als Hebamme, was ein Arzt niemals gemacht hätte, beschlossen, nein, sie soll es machen, die Mutter soll ihr in den Mund pusten. Und nach dreimal hat es dann auch funktioniert. Und ich bin ihnen so dankbar, weil ich weiß, ich wäre heute noch immer schwerst traumatisiert, hätten die mich ins Krankenhaus verlegt, weil dann hätten die mir das Kind weggenommen erstmal. Klar, weil die denken, das ist 1000-mal sicherer und was weiß ich, was die Ärzte da halt alles machen. Aber das wäre für mich ganz, ganz schlimm gewesen. Für das, dass es so wunderschön klappen durfte.
Ja, und dass wir verstehen dürfen, dass einfach, ja, der Körper zu so viel mehr in der Lage ist. Ja, und das ist, also was mir da nochmal wichtig ist, weil wir in unserem Kurs auch immer sagen, unserem Geburtsvorbereitungskurs, also dass wenn das Kind nicht sofort atmet, es nicht gleich eine Notsituation ist, weil das Kind ja noch über die Plazenta mit der Nabelschnur versorgt wird. Bei dir war nun der Fall, dass die Plazenta sozusagen sofort mitgekommen ist und sozusagen nicht mehr gearbeitet hat. Das ist ein sehr, sehr besonderer Fall und auch ein sehr, sehr seltener Fall. Ja, das ist mir nochmal ganz wichtig, weil wir auch da haben wir ja immer in unseren Köpfen durch die Filme und Geschichten so, ja, das Kind muss sofort schreien, sonst ist Panik, aber es stimmt gar nicht. Ja, es gibt auch Kinder, die einfach auf die Welt kommen, erstmal einen Moment brauchen, die Lungenflügel müssen sich entfalten, ja, weil die werden ja auch zusammengequetscht, wenn sie durch die Vagina kommen. Und dann hat das Kind einen Moment und dann fängt es an zu atmen. Und es gibt sogar Kinder, die nicht schreien nach der Geburt, die einfach nur anfangen zu atmen. Die sind dann einfach da, die machen die Augen auf und fertig, ja. Also es gibt halt so viele verschiedene Arten von geboren werden und es ist nicht immer dieses klassische Kind kommt und schreit.
Genau, und sie haben danach ja auch diese Tests gemacht und diese Abgarwerte. Ich weiß gar nicht, was das alles bedeutet, aber sie haben dann versucht, meinem Mann das beruhigend zu erklären, dass es die Kinder haben so eine Spanne, in der es in Ordnung ist, wenn sie nicht atmen am Anfang. Das ist von der Natur schon so eingerichtet, dass man das ein bisschen aushalten kann, bevor es wirklich gefährlich werden würde. Und da waren wir immer noch nicht drin in diesem Bereich, wo es wirklich kritisch war. Genau.
Und dann, aber er hat sozusagen diese von außen drauf geschaut und hat einfach nur Angst gehabt und Panik wahrscheinlich und
Er hatte halt nicht diese Intuition, die ich haben konnte in dem Moment. Deswegen bin ja ich so ruhig geblieben.
Aber Wahnsinn, was für eine Anbindung hast du, Helene?
Ich hätte mir das nie geglaubt. Ich schaue dich ja schon auch seit meiner Schwangerschaft an mit deinem Bauchgefühl und bin da voll dabei. Aber dass ein Bauchgefühl dermaßen in mir vorhanden ist, dass ich bei der Frau, die da spazieren gegangen ist, schon so zickig reagiert habe, dass sie Beckenendlage sofort mit Kaiserschnitt gleichsetzt, dass ich meine Hebamme gefragt habe, wo hörst du die Herztöne? Weil ich das unterbewusst wusste, dass sie andersrum drin liegt. Das hätte ich mir nie gedacht. Das flasht mich jedes Mal selber wieder, wenn ich darüber nachdenke.
Und es ist jetzt erst 7 Monate her.
Ja.
Wo ist die kleine Maus jetzt?
Mein Papa, der passt gerade auf sie.
Okay, wie schön. Hat er Unterstützung, dein Mann, das zu verarbeiten? Hat er sich was jemanden gesucht oder?
Leider nicht, du kannst den Propheten nicht zum Berg bringen, oder wie heißt der Spruch?
Ja, nee, den Berg zum Propheten oder umgekehrt, ich
Andersrum,
weiß
genau.
nicht. Ich glaube aber, nach dem, was du sagst, von seiner Perspektive wäre es wichtig, dass er
Ja.
sich Unterstützung holt, weil das sind einfach ja so Urängste, die er jetzt ausgelöst dadurch in sich trägt, die er natürlich auch gerade, ihr habt eine Tochter, auch in anderen Situationen dann übertragen kann auf sie, was ja einfach gar nicht ihre Bürde sein sollte.
Das stimmt, ja.
Na, da darfst du nochmal liebe Grüße von mir bestellen. Und ich weiß, es ist für Männer oft nicht so einfach, obwohl das auch viel mehr verrückt ist in unserer Gesellschaft, nur weil er ein Mann ist, ja, aber sich da Unterstützung zu holen. Ich hätte da sogar einen Tipp für dich. Gebe ich dir nachher, wenn wir fertig sind.
Ja, danke.
Eine ganz tolle Frau, ach, die war auch schon hier im Podcast, kann ich auch nennen, hier Rita Hillen heißt sie auf Instagram, Rita Hillen. Genau, und die macht so Geburtsaufarbeitung. Auch. Für Männer und Paare und so. Und ich möchte tatsächlich, also das, was ich mir jetzt gerade wünsche, Helene, also vielleicht kannst du den Kontakt einmal herstellen. Ich würde es super, super gerne mit diesen beiden Hebammen einen Podcast machen. Weil das
Ich
muss ja
werde
für
es definitiv
die, es muss ja für die auch einfach, ja, unglaublich gewesen sein.
Die hatten schon auch eine Zeit lang dran zu knabbern an dieser Erfahrung. Also die eine Hebamme konnte sehr, sehr lange nicht schlafen, weil sie überlegt hat, war es denn richtig, dass wir so entschieden haben. Ihre Chefhebamme, die hat gesagt, sie haben sie ja in dieser Nacht dann angerufen und auch die Zeit hat man ja, das darf man nicht vergessen. Also man muss nicht sofort Panik schüren, sondern man hat die Zeit, mich ins Krankenhaus zu verlegen. Die hatten die Zeit, ihre Chefin anzurufen, die Situation zu erklären und zu fragen, was können wir denn jetzt machen? Und die Chefin, die hat mir im Nachgang erzählt, sie hat mich im Hintergrund brüllen gehört. Und
Ja.
anhand von dem, wie ich gebrüllt habe, wusste sie, dass ich das schaffen werde. Also das hat sie sehr beruhigt auch. Aber sie hat auch ganz klar zu mir gesagt, sie hätte mich verlegt, weil sie da keine Lust drauf gehabt hätte auf so eine Special-Situation. Und es gibt bei uns in der Nähe tatsächlich auch ein Krankenhaus, die Beckenendlage machen. Aber die geben dir ein bestimmtes Zeitfenster, ein Zeitkontingent, innerhalb dessen du das schaffen musst. Und wenn du es nicht schaffst, dann wird eingegriffen. Also no pressure, gell? 40 Minuten
Ja.
Zeit und dann wird
Kein Problem, ne? Aber super interessant, super interessant. Also, um gar nicht, um das jetzt, um diese Chefhebamme jetzt abzuwerten, aber super interessant, dass man ja schon da auch merkt, sie hätte keine Lust gehabt auf die Special-Situation. Ja, aber eigentlich sollten wir ja dazu hingehen, zu schauen, was die Gebärende möchte.
ja,
Ja, möchte die.
sie, diese Hebamme, die Chefhebamme, war tatsächlich selbst ein Kind, das in Beckenendlage geboren wurde. Ja, ist auch ganz spannend.
Spannend. Ja, ich glaube, das ist eine Geburt, die auf jeden Fall diese zwei Frauen, die dich begleitet haben, nicht vergessen werden. Und du selbst auch nicht. Und deine Tochter, kann sich das dann auch nochmal in diesem Podcast anhören, wenn sie erwachsen ist. Ich hoffe, dass es den dann immer noch online gibt. Helene, magst du vielleicht noch abschließend sagen, also weil das kann ich einfach so krass spüren und beschreiben, auch von meiner dritten Geburt, die ja eine Alleingeburt war. Was hat das mit dir gemacht als Frau und als Mensch? Hat es was mit dir gemacht? Spürst du eine Veränderung? Jetzt mal ganz davon abgesehen, dass du Mutter geworden bist, zum ersten Mal Mutter geworden bist, aber diese Erfahrung, was dein Körper da geleistet hat, dieses Angebundensein, würdest du sagen, dass diese Erfahrung, es gibt ein davor und es gibt ein danach und du bist jetzt jemand anderes geworden oder erzähl mal.
Also es ist ja immer so, wenn man über Intuition und Bauchgefühl spricht, man braucht immer so Referenzbeispiele, um wirklich dran glauben zu können, finde ich. So geht es mir. Und ich habe für mich jetzt einfach ein lebenslanges Referenzbeispiel, dass es wirklich so ist, dass das kein Fantasiebegriff ist, Intuition oder Bauchgefühl, sondern dass es das wirklich gibt. Und ich denke an diese Geburt zurück und spüre nichts als pure Dankbarkeit, dass ich das so erleben durfte.
Oh, wie schön, Helene. Ich danke dir. Ich hoffe so sehr, dass du noch viele weitere Referenzmomente hast, obwohl du eigentlich keinen weiteren mehr brauchst. Und dass du, weil jetzt im Hinblick auf das andere Interview, was ich hatte mit Lisa, der Cyclebreakerin, sie hat mir nämlich gesagt, dass es eine Aufgabe mit sich bringt, ein Mädchen zu bekommen oder eben einen Jungen zu bekommen. Ja, und ich habe ja drei Mädchen, wir haben viel über meine Aufgaben gesprochen und sie hat nämlich zwei Jungs. Und gerade weil du sagst, es braucht eine Referenz und dass es kein Quatsch ist und so, ich glaube, dass deine Aufgabe für dein Mädchen halt sein könnte, das eben so zu begleiten, ins Leben zu begleiten, dass sie keine Referenzen braucht, sondern dass sie von Anfang an von dir darin bestärkt wird, dass das, was sie fühlt, immer richtig ist. Ja, dass ihre körperlichen Grenzen immer richtig sind. Ja, und dass du nicht darüber hinweggehst, dass sie nicht darüber hinweggeht, dass niemand über ihre Grenzen gehen darf. Und dass du dein Kind oder dein Mädchen sozusagen von Anfang an genau darin ermutigst, nicht diesen Moment haben zu müssen, um sich selbst beweisen zu müssen, dass die Intuition da ist. Und die ist ja von Anfang an da. Jeder von uns hat es, ja. Jeder von uns hat es, aber das Problem in der heutigen Gesellschaft oder vielleicht auch der letzten 100 Jahre ist ja, dass es uns abtrainiert wird durch Erziehung.
Ja, das
Ja,
stimmt.
wir
Es
müssen
ist
uns.
direkt so ins Leben gestartet und es wäre so schön, wenn es genauso dabei bleiben könnte für sie. Auf jeden Fall.
Genau, dass sie nicht die Referenz braucht, weißt du, sondern dass sie wirklich von Anfang an, das ist das, weil ich habe zum Beispiel, ich hatte schon mal im Podcast eine junge Frau, Lea, die hat mit Anfang 20 ihr erstes Kind bekommen, die war auch in meinem Hypnobirthing-Kurs und die hat mit Anfang 20 gesagt, ja, mein erstes Kind, ich kriege mal, es wird eine Hausgeburt, ja, war auch eine sehr schwierige Hausgeburt, aber es war eine Hausgeburt und die ist einfach mit diesem Gefühl ihr ganzes Leben lang aufgewachsen, dass es das Normalste von der Welt ist, die war total krass mit sich verbunden, mit ihrem Körpergefühl. Und dann habe ich die gefragt, ich so, ja, wie kann denn das sein, ja? Also welche Anfang 20-Jährige entscheidet sich für eine Hausgeburt? Und für die kam gar nichts anderes in die Tüte und der Freund war genauso jung. Und dann sagte sie halt, naja, ich war ja selber eine Hausgeburt. Ich war selber eine Hausgeburt, meine Mutter ist Heilpraktikerin. Ich bin sozusagen mein ganzes Leben lang damit aufgewachsen, mit diesem, ja, also ich will nicht sagen, das ist kein alternativer Weg, sondern es ist eigentlich der Weg, wie die Natur das vorgesehen hat für uns Menschen. Und dann war es mir klar und dann dachte ich, ja, krass, ja. Und dann schauen wir alle mal in unsere Kindheit, in unsere Jugend, in unser Elternhaus und die allerwenigsten von uns sind ja so groß geworden. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, Helene. Also wir mit den Mädchen, also und natürlich die anderen Mütter mit den Jungs dafür, also einfach zu gucken, dass wir eine andere Generation von Kindern, ich will nicht erziehen sagen, sondern einfach begleiten. Und wir begleiten klingt halt so viel schöner als erziehen, weil sie sind ja schon wer und wir müssen sie nicht ziehen in irgendeine Richtung, sondern wir dürfen sie dabei unterstützen, so zu sein, wie sie sind und ja, genau darin zu bestärken.
Ich glaube, man darf wirklich sagen, Krankenhäuser sind der alternative Weg. Zumindest in dieser Zukunft, die wir erschaffen möchten, weil man braucht sie nicht verteufeln. Für Notfälle sind sie immer wunderbar und nötig und notwendig. Aber ansonsten darf der Standard normale Weg sein, dieser ursprüngliche, natürliche, wie die Menschheit auch halt auch einfach entstanden ist und entstehen konnte.
Ja, die kürzeste Zeit der Menschheitsgeschichte gibt es letztendlich diese medizinischen Einrichtungen für Geburt. Ja, das ist tatsächlich so. Ich befasse mich da gerade wieder sehr, sehr extrem mit und da mache ich gleich nochmal eine extra Folge drüber. Ich habe da so ein paar Erkenntnisse gewonnen. Ich habe so ein neues Buch jetzt gelesen, was da alles so passiert ist im 18. Jahrhundert und warum wir an diesem Punkt sind, wo wir heute sind. Aber ich freue mich immer wieder sehr, so sehr, Helene, dass ich Frauen in meiner Community habe, in meiner Instagram-Community und dass ich die treffe und dass ich solche Interviews führen kann, weil es ist so wichtig, genau diese Geschichten zu erzählen. Auch wenn du jetzt hier gerade zuhörst und denkst so, oh mein Gott, ja, was stimmt denn mit denen nicht? Sind die abgefahren? Dass die davon sprechen, dass das Krankenhaus der alternative Weg ist, aber ja, vielleicht konnten wir dich inspirieren, umzudenken und Helene ist, ja, ist eine ganz wundervolle Frau, die ich hier kennenlernen durfte. Aber ich möchte nicht sagen, dass sie jetzt die komplette Ausnahme ist, sondern es gibt so viel mehr Frauen da draußen, die auch so denken, die auch so gehandelt haben, die aber gar nicht so sich trauen, so öffentlich darüber zu sprechen. Deswegen, Helene, danke ich dir so sehr, dass du dich getraut hast. Und ja, dass du dich auch, also ja, dass du diese Stärke gespürt hast und nicht deinem Mann sozusagen in die Panik gefolgt bist. Auch das ist einfach wirklich unglaublich. Vielleicht schreibst du mal ein Buch darüber, Helene. Wer weiß, ich würde es lesen.
Sehr gerne.
Wer weiß, was sich da noch ergibt, wie das nochmal weitergeht. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, Helene, und danke, dass du mit uns deine Geschichte geteilt hast.
Ja, ich danke dir für die Möglichkeit.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du findest mich unter Dein Bauchgefühl bei Instagram. Ich werde dir das auch nochmal in die Shownotes schreiben und würde mich riesig freuen, wenn wir gemeinsam in einen Austausch gehen könnten. Also vielleicht hast du auch so eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht hast du auch schon mal in deinem Leben so ein intensives Erlebnis gehabt mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition und bist dieser vielleicht sogar etwas früher als ich, nicht erst mit Mitte 30, gefolgt. Also immer her damit. Schreib mir eine Mail, schreib mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe. Deine Cindy.